Hi Leute, ich bin Feli. Ich darf hier heute nochmal einen Podcast machen, bevor ich aus dem Prototype Fund weg bin. Also ihr hört jetzt zum letzten Mal meine Stimme. Ich will mich bei allen bedanken, die mir viel zugehört haben, die sich über meine Stimme gefreut haben. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Genau, aber ich lese jetzt hier auch eigentlich ein Intro vor. Und wir reden heute mit Maya Benke, die extern bei der Agentur All Codes Are Beautiful arbeitet.
Ja, hi, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Maya Benke, komme aus Berlin. Bin Prüferin und Beraterin für digitale Barrierefreiheit, bin eine Externe von ACB und bin seit 2015 auch Mitglied in der WordPress-Community im Barrierefreiheitsteam und genau, bin auch Webdesignerin, aber da natürlich auch immer Spezialisierung auf Barrierefreiheit.
Hi Maya, schön, dass du da bist.
Danke.
Die Berliner Agentur All Codes Are Beautiful spezialisiert sich auf die nachhaltige und barrierefreie Weiterentwicklung von Webseiten und hat schon für Kunden wie Wikimedia Deutschland oder die Helmholtz-Gesellschaft gearbeitet. ACB hat den Prototype Fund dabei beraten, unsere Website barrierefrei zu machen und hat uns oftmals die Augen für die digitale Barrieren geöffnet, die wir sonst übersehen hätten. Wir reden heute mit Maya über digitale Barrieren und wie man diese findet und abbaut. Wann sprechen wir von einer Barriere und wie sehen die in der digitalen Welt aus?
Genau, also Barrieren sind ganz unterschiedlich, weil auch Menschen und Behinderungen ganz unterschiedlich sind. Das kann zum Beispiel für Menschen, die im kognitiven Spektrum sind, eine visuelle Überstimulierung sein, solche, wenn Bewegung vorhanden ist, die man nicht stoppen oder kontrollieren kann, oder auch Audios, die sie von alleine angehen. Dinge, die zum Beispiel einfach sehr ablenken oder Dinge, die nicht vernünftig erklärt sind oder auch sehr starke Kontraste. Für blinde Menschen kann das zum Beispiel sein, dass deren Screenreader nicht die Seite richtig bedienen kann, weil Dinge nicht richtig ausgezeichnet sind und formatiert sind für Screenreader oder generell eine normale Semantik haben, wo Screenreader dann sich quasi drauf docken können und das vorlesen können. Das kann aber zum Beispiel auch sein, wenn die Sprache und Texte zu schwierig sind, um sie zu lesen, für Menschen, die vielleicht einfach, zum Beispiel nicht Muttersprachler sind oder vielleicht funktionierende Analphabeten und da Probleme haben, das zu lesen, oder vielleicht auch zum Beispiel taube Menschen, die haben als Muttersprache die Gebärdensprache und nicht Deutsch, und damit ist Text halt auch schwieriger zu lesen und deswegen wäre es auch gut, eine Gebärdensprachdolmetschung zum Beispiel zu haben.
Okay, dann wäre meine nächste Frage, warum es diese Barrieren überhaupt gibt und wieso es wichtig ist, diese abzubauen.
Also in der Regel gibt es sie, weil Menschen, die Webseiten bauen, sich häufig damit nicht auseinandergesetzt haben und davon einfach nichts wissen. Es ist nicht unbedingt in unserem alltäglichen Leben, dass wir auf Menschen mit Behinderungen treffen, weil sie leider immer noch sehr stark auch exkludiert sind in der Gesellschaft. Und deswegen machen sich viele gar keine Gedanken darüber und wissen schlichtweg zu wenig darüber. Und das liegt leider auch daran, dass ich in der Ausbildung oder wenn man diesen Job lernt, diese Bereiche lernt, zum Beispiel Entwicklung, auch Design, Redaktion, Inhalte schreiben, dass das ganz oft gar nicht vorkommt. Also das Wissen ist zwar irgendwie da, aber nicht bei den Menschen, die es dann umsetzen. Und auch das Bewusstsein dafür ist ganz, ganz häufig nicht da. Und ich erlebe das oft, wenn ich mit Menschen darüber rede und auch bestimmte Barrieren erkläre, zum Beispiel die Verwendung von Farben und dass Menschen farbenblind sein können. Dann kommt ganz oft, ja Mensch, darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber ich kenne hier Personen einfügen, die farbenblind ist, und haben dann vielleicht auch noch eine Anekdote, haben das aber ganz oft gar nicht mit ihrem Design zum Beispiel in Verbindung gebracht. Und das, glaube ich, da liegt das große Problem, dass einfach nicht genug Bewusstsein und Wissen bei den Menschen ist, die das umsetzen, was aber auch nicht unbedingt deren Schuld ist.
Ja, voll. Ich glaube, ich bin da selber auch ein Fall von. Ich habe auch Leute in meinem Umfeld, die auf jeden Fall auf Barrieren treffen, und dann bin ich auch immer so, ach ja, aber also ich glaube, das Beste ist, nochmal zu arbeiten.
Ja, definitiv.
Voll, sich zu belesen und sich zu belehren. Okay, dann komme ich direkt zur nächsten Frage. Und das wäre, dass es bisher zwei bekannte Richtlinien in Deutschland gibt, das wäre die BTV und die WACG. Kannst du uns und unseren ZuhörerInnen einen Überblick über diese geben und erläutern, worin sie sich unterscheiden?
Genau, also die WCAG sind die internationalen Richtlinien, die definiert, was bedeutet etwas, das barrierefrei ist. Also es gibt eine Definition, wie sind Dinge oder wie müssen sie gemacht sein, damit sie als barrierefrei gelten. Da gibt es auch unterschiedliche Levels, das nennt sich Level A, Level Doppel A und Level Dreifach A. In der Regel orientieren wir uns an dem Doppel A. Und das ist quasi im internationalen Bereich. Und dann gibt es in Deutschland die BETV, und die basiert auf WCAG, haben aber zusätzlich noch weitere Prüfschritte, die auf der europäischen Norm basieren, was die 2016 2102 ist. Und das ist nämlich auf der EU-Ebene eine Richtlinie, die besagt, dass die WCAG umgesetzt werden muss. Es sind auch weitere Punkte mit dazu gekommen und in Deutschland ist daraus die BETV entstanden, genauso wie das Behindertengleichstellungsgesetz BGG.
Wo siehst du Potenzial zur Verbesserung der rechtlichen Lage in Deutschland? Soll Barrierefreiheit gesetzlich verpflichtend werden?
Fun Fact, sie sind gesetzlich verpflichtend. Im Moment nur für öffentliche Stellen. Das wird sich im Juni 2025 ändern, weil dann nämlich das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz kommt und damit sind alle Webseiten verpflichtet, Barrierefreiheit umzusetzen, die Dinge über ihre Webseite verkaufen. Also es wird häufig über Online-Shops gesprochen, die sind damit auch betroffen. Es geht aber auch um alle Webseiten, die irgendwas verkaufen. Es gibt bestimmte Richtlinien, das hat was mit Mitarbeiterzahlen zu tun oder mit Umsetzen, ob man dazu verpflichtet ist oder nicht. Aber auf jeden Fall wird da nochmal ordentlich Rückenwind geben, 2025, dass Barrierefreiheit verpflichtend wird. Ich würde sagen, ab dem Punkt haben wir eine gute rechtliche Grundlage auch. Ich finde eher, das Problem ist die Umsetzung und Durchsetzung und das Bewusstsein. Also es ist nicht so, auch solche öffentliche Stellen sind häufig immer noch nicht barrierefrei, obwohl sie das seit 2019 sein müssten. Und da gibt es eigentlich auch Stellen, wo man sich dann hinwenden kann und sich beschweren kann. Aber es dauert halt häufig sehr, sehr lange. Und auch bestehende Projekte barrierefrei zu machen, ist gar nicht so einfach manchmal. Also ich würde sagen, die rechtliche Grundlage, die wir momentan haben und die dann vor allem in 2 Jahren gelten wird, ist eigentlich ausreichend. Wir müssen uns einfach mal umsetzen und durchsetzen und Menschen müssen sich damit einfach auch mehr, also vor allem Menschen, die Webseiten und digitale Produkte erstellen, aber auch alle Menschen, die irgendwie im öffentlichen Raum Dinge bauen oder auch die Bahn zum Beispiel, die müssen einfach Dinge auch mal umsetzen und nicht immer nur davon reden, dass man, dass ja Barrierefreiheit wichtig wäre oder das einfach ignorieren und auch immer noch das so solche besondere Bedürfnisse nennen. Ich denke, es sind einfach totale Grundbedürfnisse, im Internet zu surfen, auf Toilette gehen zu wollen, mit der Bahn fahren zu wollen. Das sind Grundbedürfnisse, das sind keine besonderen Bedürfnisse. Und also ich finde, die rechtliche Grundlage ist da, vor allem dann in 2 Jahren. Umsetzung die, oder Durchsetzung dieser Gesetze ist auf einem anderen Blatt geschrieben, leider.
Okay. Ja, ich hoffe auch, dass es besser wird. Wir haben ja als PureTap Fund auch unser Projekt im Nachhinein Barrierefreiheit oder unsere Seite, deswegen haben wir uns ja kennengelernt.
Genau.
Deswegen weiß ich auch voll, wovon du sprichst, wenn du sagst, Projekte im Nachhinein barrierefrei zu machen, ist auf jeden Fall nochmal eine andere Geschichte. Ich kann nur jedem ans Herz legen, fangt von Anfang an Barrierefreiheit mitzudenken. Es ist wichtig, es ist richtig. Ja, das ist auch einfach nur fair. Und
ja, es macht es auch wesentlich weniger Aufwand, das von Anfang an mit zu inkludieren.
Voll.
Anstatt am Ende Dinge komplett zu ändern, umstrukturieren zu müssen oder zum Beispiel auch das Design ändern zu müssen, weil Farbkontraste nicht passen. Das ist immer gut, wenn man das direkt mit am Anfang auf dem Schirm hat und dann hat man viel weniger Arbeit.
Voll, voll, voll. Okay, genau. Was oder welche, auf welche Barriere trifft man am häufigsten im Internet, auf Webseiten und welche Fehler kann man leicht vermeiden oder vielleicht auch leichter vermeiden?
Ich würde sagen, die häufigste Sache, die ich finde, und die man am einfachsten vermeiden könnte, wären die nicht unterstrichenen Links innerhalb von Text. Mhm. Weil 8% aller Männer sind farbenblind. Mhm. Bei den Frauen sind es ein bisschen weniger, weil das auf dem X-Chromosom liegt und Frauen haben ja 2 davon. Und wenn ein Link nicht unterstrichen ist und er umgeben ist vom Text, also jetzt, ich rede nicht über Menülinks oder so, die müssen nicht unbedingt unterstrichen sein, aber alle Links innerhalb vom Text sollte man immer unterstreichen. Und das ist eigentlich der Default. Also alle Links sind eigentlich immer unterstrichen mit einem Blau. Man muss es quasi ändern, damit sie nicht unterstrichen sind. Und damit macht man es weniger barrierefrei. Und was ich auch am allerhäufigsten sehe und eine richtig große Barriere ist, dass auch der Fokus-Style weggenommen wird. Das ist eine Outline, also das ist eine Markierung dessen, wenn ich mit der Tastatur über eine Webseite gehe. Das zeigt mir an, wo ich bin. Und diese ist auch immer da, sie ist auch immer blau, genau wie die Links im Internet. Und sie muss aktiv rausgenommen werden und die meisten machen das, dass das rausgenommen wird. Und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Also das sehe ich so, 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 so oft und ist so ein Riesenproblem für Menschen, die sehen können und aber eine Form von Assistive Technology verwenden, also eine assistive Technologie oder Hilfestellung wie die Tastatur. Aber es gibt auch andere, die wissen einfach nicht mehr, wo sie sind und können die Seite gar nicht bedienen. Und das wird aktiv rausgenommen. Und also das sehe ich sehr häufig leider. Barrierefreiheit für Screenreader ist häufig auch ein Problem. Das ist aber auch teilweise schwer zu erreichen. Also man kann ganz viel eigentlich über ganz normales HTML5 machen, wenn man das vernünftig macht. Und dann gibt es aber so bestimmte Punkte, was nicht so einfach zu erreichen ist, weil man dann über Area arbeiten muss. Und da sehe ich aber auch sehr viele Probleme, weil Area ist halt auch nicht ganz so einfach zu verstehen. Und da kann man halt auch viel falsch machen. Also das ist nicht ganz so simpel, aber die simplen Sachen wie Farbkontraste, unterstrichene Links, dass der Fokus-Style, der Outline da bleibt, das ist sehr, sehr, sehr oft falsch. Und das sehe ich auch so in der freien Wildbahn. Also wenn ich eine Seite jetzt nicht aktiv teste, sondern einfach mich im Internet bewege und irgendwo Sachen mir angucke, zum Beispiel GitHub hat zum Beispiel auch keine unterstrichenen Links. Und es ist so, hey GitHub, ihr könntet das besser machen. Also leider sind es auch sehr, sehr viele große Webseiten, wo man sich vielleicht auch Dinge abguckt, wie ist etwas gut gemacht worden. Ne, dann glaubt man das irgendwie, hey, das ist irgendwie groß, die können das. Ja, leider auch nicht. Und das finde ich halt auch problematisch, weil ja auch kleinere WebdesignerInnen, die starten, sich andere große Projekte angucken und das dann einfach übernehmen, ohne sich da Gedanken zu machen, weil sie es halt auch nicht besser wissen. Also man hatte auch eine Vorbildfunktion als großes Projekt, würde ich sagen.
Ja, voll. Dann habe ich direkt zwei weiterführende Fragen davon ausgehend. Und zwar ist die eine Frage, kannst du einmal erklären, was Area ist?
Oh, okay. also Area, also im Prinzip gibt es, also es gibt mittlerweile HTML5. Und da gibt es sogenannte Landmarks. Das heißt, wenn ich einen Header-Bereich habe und eine Navigation im Header-Bereich und ich habe den Main-Content und ich habe zum Beispiel eine Seitenleiste und ich habe ein Footer, dann war das früher, waren das alles Divs. Und dann konnte ich sagen, okay, das ist die Klasse Header und diese Navigation ist irgendwie die Hauptnavigation über eine Klasse. Und also es gab quasi keine eigene Auszeichnung dafür. Und mit HTML5 gibt es eigene Auszeichnungen. Das ist dann nicht mein Div, das ist dann tatsächlich Header. Also statt Div ist es ein Header, der aufgemacht wird. Es ist eine Navigation, die dann noch spezifiziert werden kann. Es ist der Main, es ist Aside, es ist Footer, es sind meine Landmarks. Und das sind sogenannte Sprungelemente. Also ich kann über den Screen wieder sagen, ich möchte in den Header, ich möchte in den Main, ich möchte in Aside oder ich möchte in den Footer springen. Und früher konnte man das nicht. Und früher konnte man auch andere Dinge nicht, die mittlerweile HTML5 ziemlich gut umsetzen kann. Und deswegen gibt es eine Zusatzsprache zu HTML, die explizit nur für Screenreader gedacht ist. Das nennt sich halt Area. Da gibt es sowas wie Area Hidden. Also wenn man zum Beispiel ein Icon hat und daneben hat man die Beschriftung. Zum Beispiel ein Facebook-Icon und daneben steht Facebook. Dann kann ich das Facebook-Icon zwar einen alternativen Text geben, aber dann habe ich ja zweimal Facebook. Also für jemanden, der das visuell sieht, ist das, also das übersieht man quasi einfach, aber wenn ich mir das anhören muss, würde ich ja zweimal Facebook hören, was irgendwie nicht so schön ist. Das heißt, ich kann das eine Facebook rausnehmen, indem ich das Icon, zum Beispiel bei Area Hidden True, ausblende. Anderer Use Case wäre, wenn ich zum Beispiel etwas öffnen und schließen kann über einen Button, zum Beispiel ein Hamburger-Menü, also das ist dieses Menü über Mobile, das ist einfach nur so ein Icon hat oder auch ein Akkordeon. Das ist quasi einfach ein versteckter Inhalt hinter, also etwas, was man aufklappen kann. Dann kann man über Area mit angeben, ist das jetzt geöffnet oder geschlossen? Also das ist Expand, nennt man das. Dann gibt es eine Ausgabe mit, ist geöffnet oder ist nicht geöffnet, hat sich gerade geöffnet. Genau, aber das ist gar, also dann gibt es zum Beispiel noch einen anderen Use Case, mit, wenn du etwas in den Warenkorb legst, da sieht man als visueller Mensch oder als jemand, der sehen kann, so eine Meldung mit ein Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt. Und das ist ja eine wichtige Ansage, dass das gerade geklappt hat, was ich gemacht habe. Und das liegt häufig über dem Content. Das heißt, wenn ich das als mit dem Screen wieder mache, dann sehe ich das nicht. Und wenn ich dann weiter über die Seite navigiere, dann gehe ich ja quasi nach unten und kriege das auch nicht mit. Und deswegen gibt es da auch einen Befehl, dass man sagt, wenn die Aktion, die du gemacht hast, quasi fertig ist, dann springe in diesen neuen Bereich, also das kann man explizit auszeichnen, und lese das vor, damit ich das definitiv mitbekomme. Das ist so eine Warnmeldung, Hinweis, das kann man auch über Area machen. Und das Problem ist aber, dass das auch ein bisschen tricky sein kann. Also wenn ich zum Beispiel diese Meldesystem, das sollte halt, also ne, diesen Hinweis, das sollte man auch nur für diesen kleinen Hinweis machen, weil wenn man alles der Seite da reinpackt, dann geht die gesamte Semantik dieser Seite verloren, weil Area quasi diese Region das nicht kann. Und also das ist mit Area ist halt, also wenn es falsch angewendet wird, kann es halt auch mehr kaputt machen. Deswegen gibt es so eine, also man sagt so bei Area, don't use Area when you can use HTML. Also benutze keine Area, wenn du es mit HTML umsetzen kannst. Weil, es ist nämlich auch noch sehr lustig, verschiedene Screenreader in verschiedenen Browser-Kombinationen geben Area unterschiedlich aus, unterstützen das teilweise auch unterschiedlich. Ja, macht ganz viel Spaß, teilweise das dann zu testen. Genau, also das ist im Prinzip Area und sollte punktuell da eingesetzt werden, wo es dann tatsächlich Sinn macht. Ist aber auch nicht ganz so einfach, da durchzublicken und sich das auch anzueignen. Und ich kenne auch viele, die davon noch nie was gehört haben und Frontend machen. Also es ist, aber ich kenne auch viele, die das durchaus können. Aber ich kenne auch welche, die das irgendwie mal gehört haben und dann irgendwie wie so salzstreuermäßig irgendwie einsetzen und ne, einmal so rübersprenkeln, ein bisschen Area überall, dann ist das barrierefrei. Stimmt halt leider dann auch nicht.
Okay, aber dafür dann gut, dass du es uns einmal erklärt hast, dass wir alle schon mal davon gehört haben. Weil du ja darauf eingegangen bist, dass viele Menschen die unterstrichenen Links rausnehmen oder die Umrandungen.
Ja.
Warum? Warum machen Menschen das? Wegen, weil es hübscher aussieht oder?
Also das ist häufig die Argumentation, wenn ich mit Menschen dann drüber rede, so hey, das wäre wichtig, dass das drin ist. Da kommt immer, ja, das sieht nicht gut aus. Mhm. Aber dann sage ich immer, Design, also wir sind ja nicht, also wir sind ja nicht in einer Galerie und es geht nicht um Kunst, es geht ja um Design. Und Design sollte immer den Inhalt unterstützen. Also Form follows the Function. Mhm. Also das bedeutet, das Design, die Optik sollte immer der Funktion entsprechen und folgen. Und wenn das Design das kaputt macht, dann ist das auch kein gutes Design. Ganz egal, ob das optisch besser aussieht. Und man kann ja auch kreativ werden und schauen, dass man vielleicht einen Unterstrich findet oder einen Unterstrich, der zu dem Projekt passt. Also was ich ganz schön finde, ist sowas wie ein Textmarker-Style, den man irgendwie drunter setzt oder dass man, also man muss ja auch nicht dieses klassische, also der klassische CSS-Befehl ist ja underlined, aber man kann ja auch den Border-Bottom, also den unteren Rand auch irgendwie stylen, dass das auch nicht ganz so nah dran ist. Also es gibt ja verschiedene Wege, das zu designen und zu gestalten. Und das ist schon sehr wichtig, weil sonst geht ja auch die Funktionalität der Webseite teilweise verloren. Wenn ich nicht sehe, dass da ein Link ist, dann kann ich den Link nicht benutzen. Und wozu ist dann da ein Link da? Also da muss halt auch so ein bisschen, glaube ich, das Mindset sich ändern, dass halt auch Barrierefreiheit gut aussehen kann. Man muss sich da vielleicht einfach ein bisschen Kreativität walten lassen. Und selbst wenn es dann mal, also wenn es dann mal darum geht, ja, Barrierefreiheit, dass jemand das benutzen kann oder es soll einfach nur schick aussehen, ist halt die Frage, wozu ist denn das Design aber da? Was ist die Grundfunktion von Design?
Voll. Okay. Ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Ich war auch, auf der FOSCON habe ich auch in einem Workshop quasi für WordPress-Barrierefreiheit und so, und da haben wir auch genau das gleiche gesprochen, Design und Barrierefreiheit und wie oft man da immer auch so in Argumentationskämpfe kommt mit seinen Chefs und so weiter und so aus. Aber da waren auch eine, sie meinte so, ja, irgendwie unser Farbkontrast ist voll schwierig auf unserer Homepage, aber mein Chef möchte das nicht anpassen und so. Und dabei verlieren wir aber voll viele Kundinnen.
Ja.
Und dann ist halt auch die Sache, es sind ja auch einfach irgendwie, was hat er dann die Person gesagt? Ich glaube, sie meinte, 10% aller Menschen in Deutschland haben eine Behinderung oder 25% sogar. Und überleg mal, wenn nur 25% aller Menschen irgendwie so, also wenn die einfach abfallen, das ist voll viel. Das ist eigentlich überhaupt nicht okay, dann zu sagen, ja, aber sehr geil, also naja.
Ja, also ich glaube, 10% haben, glaube ich, eine anerkannte Form der Behinderung, aber nicht jeder Mensch mit einer Behinderung, was man im Web dann, also was dann im Web störend sein kann, hat ja das auf dem Papier irgendwo stehen, was irgendwo registriert.
Stimmt.
Weil man sagt, es sind so 20-25% der Menschen im Internet brauchen barrierefreies Internet und es wird auch immer mehr, weil wir immer älter werden.
Ja.
Und es gibt ja auch eine situationsbedingte Behinderung. Zum Beispiel, wenn man am Strand liegt oder im Park oder so und es ist sehr, sehr hell, dann kannst du schlechte Farbkontraste so gut wie gar nicht sehen.
Oder du hast dir deinen Arm gebrochen oder so.
Ja.
Rechts hast einen angebrochenen Arm oder.
Ja, oder hast ein Baby in der Hand und hast nur eine Hand frei oder so. Also das gibt's ja auch, aber du bist in einer lauten Umgebung und kannst das nicht hören. Ja. Dann sind Untertitel, also ich glaube mit Facebook-Feeds, mit den Videos, was ja erstmal stumm geschaltet war, da ist ja mal groß Untertitel ausgerollt worden. Das hilft halt jedem, weil man nicht immer den Ton anmachen muss, um Dialoge zu verstehen.
Ja, total. Auch ich habe mal in Spanien gelebt, mein Spanisch ist, also es ist nicht scheiße, aber es ist auch jetzt nicht super krass. Mhm. Und da hat mir aber, ich musste mich dann nämlich auch da anmelden und so und dann auf der Seite.
Die Nähe.
Ja, genau. Und auf der Seite von der, und ich habe dann noch in Barcelona gewohnt, und das ist ja noch Katalan und so, ne?
Ja.
Auf der Seite vom Rathaus Es war katastrophal, da irgendwas zu verstehen. Und wenn es einfach einen einfachen Text gegeben hätte, der mir gesagt hätte, du musst das und das machen und da und da hingehen zu der und der Uhrzeit, ohne irgendwelche krasse diplomatische Sprache, hätte mir so geholfen.
Vor allem, die haben mit mir, also ich habe auch in Barcelona gelebt, ich musste auch die Nähe beantragen, da hat die mit mir nur Katalan gesprochen und ich verstehe gar nichts. Ich dachte, mein Spanisch wäre so schlecht. Mhm. Und dann musste man ja irgendwo rübergehen, irgendwo bezahlen. Und es war auch so, okay, dann gehe ich da jetzt rüber, bezahle das und wieder zurückkommen. Und da muss man ja ständig wieder neu sagen, was man jetzt gerade irgendwie möchte.
Ja.
Ich fand das auch, also ne, einfache Sprache für Menschen, die nicht Muttersprachler sind, ist so wertvoll. Ja. Und macht dann sich auch oft keine Gedanken. Oder auch wenn man Finanzamtssachen lesen muss. So, sorry, ich hätte das gerne in einfacher Sprache, damit ich das verstehe. Also Beamtendeutsch verstehe ich ganz oft auch nicht, wenn ich irgendwie gestresst bin oder wenn ich, keine Ahnung.
Müde, wenn man so nach dem Arbeitstag muss man sich noch damit beschäftigen.
Ja.
Dein Kopf ist schon voll und du hast einfach keine Kapazität mehr, dich zu konzentrieren. Dann musst du da irgendwie wieder irgendwelche Wörter lesen, die aus drei Nomen zusammengeklatscht sind. Das ist einfach anstrengend.
Ja, voll.
Ne, alle brauchen einfach barrierearmes Internet. Das hilft jedem, jeder Person.
Ja.
Okay. Du überprüfst ja auch Webseiten, hast ja unsere überprüft.
Ja.
Wie sieht eine Überprüfung einer Webseite in der Praxis aus? Das finde ich sehr spannend.
Genau, also es sind schon ein paar harte Tage, wenn man prüft. Also es geht damit los, dass man eine Seitenauswahl erstellt, um zu schauen, was prüfen wir denn genau, weil es wird nicht die gesamte Webseite geprüft. Das wäre tatsächlich viel zu aufwendig. Und man versucht immer eine repräsentative Auswahl zu treffen. Also, dass man sich das raussucht, was am kompliziertesten ist, am komplexesten ist, wo wahrscheinlich eher Barrieren zu finden sind. Das ist häufig die Startseite, das Kontaktformular oder mehrere, wenn es gibt, irgendwelche Filterfunktionen, wenn zum Beispiel auch Videos eingebettet sind. Genau, also solche Dinge. Und auch, dass man versucht, die unterschiedlichen Templates abzudecken. Also wenn es euch einen Blog gibt, dass man die Archivseite nimmt, wo die einzelnen Beiträge gelistet sind, aber auch die einzelnen, also ein einzelner Beitrag, dass man da quasi auch einmal alles abdeckt, weil da kann ja auch mal ein Fehler irgendwie reingerutscht sein oder so. Genau, und dann prüft man in Deutschland natürlich nach der BETV, weil das die deutsche Richtlinie ist, nach der man prüft. Und dann gibt es Unterschiede, zum Beispiel gibt es den BIC, das ist ein offizieller Prüfverbund, die haben ein eigenes Testverfahren, wo dann die einzelnen BETV-Richtlinien sind und dann wird danach geprüft, ob das erfüllt ist, teilweise erfüllt, nicht erfüllt. Also gibt es fünf Abstufungen. Genau, und dann gibt es, also ich solche prüfe jetzt nicht mit einem BIC, weil ich nicht im Prüfverbund bin. Ich habe so ein bisschen mein eigenes Verfahren, ist aber quasi, das basiert ja trotzdem auf der BETV. Und da hat man unterschiedliche Tools auch. Also man testet mit automatisierten Tools, zum Beispiel mit X und Wave oder auch verschiedene andere Add-ons, die einem das so ein bisschen erleichtern. Und man muss aber auch immer noch manuell testen, zum Beispiel auch mit dem Screen Reader. Und da ist es eh immer am besten, wenn man dann auch mit jemandem testet, der selber auch blind ist, weil man als sehender Mensch das nicht immer unbedingt so konkret einordnen kann. Und genau, dann wird das quasi durchgetestet. Und dann ist der Prüfbericht auch häufig der Beginn, um damit weiterzuarbeiten. Also das soll nicht in der Schublade landen oder dann einfach, also man muss ja auch eine Barrierefreiheitserklärung abgeben. Das ist jetzt auch nicht so gedacht, dass man das dann da einfach nur reinschreibt und so stehen lässt, sondern dass man schon guckt, was kann man jetzt auch verbessern, was ist vielleicht eher, weiß ich nicht, ein Quickfix, den man mal eben machen kann, zum Beispiel ne, unterstrichene Links. Das kriegt man eher mal schnell hin. Jetzt irgendwie das komplette Menü umbauen ist vielleicht schon ein bisschen komplizierter, ist vielleicht aber auch sehr wichtig, weil das Hauptmenü, wenn das nicht barrierefrei ist, ist ja auch ein Problem. Genau, und da ist dann meistens so der Beginn von einer weiteren Arbeit. Und wenn man dann also mehrere Probleme dann auch gelöst hat, kann man dann halt auch die Barrierefreiheitserklärung schreiben, wo zum Beispiel auch drin steht, was ist nicht barrierefrei, warum ist es nicht barrierefrei, bis wann ist es barrierefrei und was wäre die Alternative bis dahin, die man barrierefrei nutzen kann. Und da sollte auch immer ein Kontaktformular drin sein und eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, dass man sich auch an eine Stelle wenden kann, wenn man eine Barriere hat, dass man auch fragt, okay, kann mir hier jemand weiterhelfen, ich komme hier nicht weiter, oder dass man auch vielleicht, wenn eine Barriere noch nicht bekannt ist oder neu dazukam, dass man da auch darauf hinweisen kann, dass man was entdeckt hat oder halt irgendwo nicht weiterkommt.
Mhm. Ja, okay. Cool, spannend. Haben wir jetzt auch bei uns auf der Homepage stehen.
Ja, genau.
Cool. Okay, danke. Dann würde ich direkt zur nächsten Frage gehen. Welche Chancen bietet Open Source für Barrierefreiheit?
Uiuiui, große Frage. Also ich würde sagen, die größte Chance ist, dass Open Source Projekte dadurch, dass sie Open Source sind, also das bedeutet, da steht keine Firma mit einem Wirtschaftsinteresse dahinter, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die an einer Software entwickeln. Ich würde sagen, dass dadurch, dass das wirtschaftliche Interesse nicht zwingend im Vordergrund steht, dass da halt auch eher die Chance ist, Dinge irgendwie auch mit reinzubringen. Vor allem, weil man ja auch mehr Menschen an einem Projekt hat in der Regel. Und vielleicht ist es eine Wunschvorstellung, aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass da irgendwie auch Idealisten mit dabei sind in diesen Projekten, die halt irgendwie auch was machen wollen, was die Welt besser macht. Und da sind Dinge wie auch Sicherheit, Datenschutz und Barrierefreiheit durchaus große Themen, die auch ziemlich ernst genommen werden. Wo man natürlich auch schauen muss, wie gut kann man das in einem Projekt auch mit einbringen, weil zum Beispiel in WordPress, wo ich mit drin bin, sind halt sehr, sehr viele der ContributorInnen auch freiwillig. Also das geht alles in ihrer freien Zeit. Ein paar sind natürlich auch bezahlt. Ja. Also ich würde schon, also dass das schon eine große Rolle spielt, weil man ja auch Produkte haben möchte, die barrierefrei sind, weil zum Beispiel in Amerika gibt es auch schon viel länger das Gesetz, dass Dinge barrierefrei sein müssen. Also man versucht da auch, sich den rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich anzupassen, gerade wenn man internationale Open-Source-Projekte hat. Ich würde aber schon sagen, dass dadurch, dass einfach, dass die Werte da sind und dass das Interesse da ist, irgendwie das, ja, Open-Source ist ja auch die Idee, das für alle offen zu haben. Das heißt, man kann ja selber auch, wenn man an Probleme stößt, auch zum Beispiel Tickets aufmachen und sagen, hey, oder sich irgendwie an die Community wenden, sagen, hier, ich habe ein Problem gefunden. Und ich finde schon, dass das häufig auch versucht wird, ernst zu nehmen und da weiterzuentwickeln. Natürlich haben Open-Source-Projekte auch manchmal ihre Herausforderungen, aber generell sehe ich da schon große Chancen, dass da viel passieren kann. Was jetzt nicht heißt, dass nicht auch kommerzielle Projekte, zum Beispiel Adobe, macht das eigentlich ganz gut, dass da Barrierefreiheit mitgedacht wird. Zumindest, dass die Endprojekte, also die Produkte, solche wie ein PowerPoint hat, dass das barrierefrei sein kann. Also das geht schon auch mit kommerziellen Anbietern.
Wie geht es dann weiter? Also wie hält man eine Website barrierefrei, wenn man auf einmal damit angefangen hat? Wie funktioniert nachhaltiges Webdesign? Wie kann man die Chancen bei Open Source weiter erhöhen? Wie geht es weiter? Was würdest du sagen? Was würdest du einschätzen?
Genau, also nehmen wir jetzt mal ein Projekt, wie jetzt bei euch zum Beispiel, dass ihr die Seite getestet habt, ihr habt Barrieren entfernt. Und das ist, also eine Webseite ist ja immer ein lebendes Objekt, sage ich mal. Es werden ja immer Inhalte hinzugefügt, es ändern sich ja auch mal Dinge. Und also meine Erfahrung ist, dass man da am besten auch alle, die an dem Projekt mitarbeiten und irgendwie mit der Webseite was zu tun haben, schult. Also gerade Redaktion, wie schreibe ich barrierefreie Inhalte, auch auf Social-Media-Kanälen ausgeweitet, weil da kann man ja auch alternative Texte zum Beispiel schreiben, dass man da auch einmal lernt, wie schreibe ich denn alternative Texte. Und vor allem, dass man auch keine Angst hat, Fehler zu machen. Weil natürlich kann auch mal etwas nicht ganz so optimal sein oder vielleicht irgendwie nicht perfekt, aber ein schlechter Alttext, also alternativer Text, ist immer noch besser als gar keiner zum Beispiel. Also ich würde sagen, dann muss man ein bisschen vielleicht schauen, dass man die Angst davor verliert, mal Fehler zu machen. Und halt alle, die mit im Team irgendwie arbeiten, da auch einfach schult, dass da ein Bewusstsein da ist. Auch wenn Menschen neu dazukommen, dass da auch nochmal irgendwie eine Awareness ist. Vielleicht kann man auch einen Style Guide innerhalb der Agentur machen. Solche, wenn man, also oft gibt es ja sowas wie ein Style Guide für die Farben und so weiter. Wenn der solche barrierefrei ist und man hält sich daran, dann sind ja auch die meisten Sachen, die daraus dann gestaltet werden, dann ebenfalls barrierefrei. Und genau, also dass man sich da einfach bewusst ist. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir da eine Kritikkultur auch entwickeln, dass wenn zum Beispiel mal etwas nicht ganz so barrierefrei ist, aber man hat vielleicht auch gemerkt, okay, die bemühen sich aber zumindest, dass da auch konstruktiv Kritik geäußert wird. Also Kritik ist auch wichtig, dass man darauf angesprochen wird. Aber ich glaube, wenn man da konstruktiv mit rangeht, und je nachdem natürlich auch, wer die Fehler macht, also wenn es irgendwie eine kleine Organisation ist oder ein kleiner Selbstständiger oder Selbstständige, die irgendwie als alleine Person das irgendwie macht, da kann man halt auch nicht alles wissen. Und wenn man dann freundlich darauf hinweist, dann ist, glaube ich, auch die Angst, nicht mehr so groß Fehler zu machen. Wobei ich aber auch sehr verstehen kann, wenn man ab einem gewissen Punkt auch sehr wütend wird, wenn man halt immer wieder darauf hinweist und dann kriegt man leider auch sehr viel Ignoranz einfach zurück. Dass dann halt so, naja, dann sei halt nicht im Internet. Oder, also man kriegt man sehr, sehr unverschämte Antworten zu lesen.
Krass.
Und da kann ich auch verstehen, dass dann der Frust irgendwann sehr groß ist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sollten wir versuchen, Menschen, die Barrierefreiheit versuchen anzugehen, das bei sich selber umzusetzen, dass wir da freundlich, konstruktives Feedback geben, dass dann auch die Ängste einfach weniger sind, dann mal einen Fehler zu machen irgendwie.
Ja, voll.
Genau, aber ich glaube, wir sind da eigentlich ganz gut. Also ich habe da selten gesehen, dass man da, wenn man das zumindest probiert, dass man da irgendwie total angegangen wird oder wenn man dann auch freundlich auf Kritik reagiert, das ist ja auch ganz wichtig, dass wenn man Feedback dazu bekommt, dass etwas nicht barrierefrei ist, dass man sich dafür bedankt, dass jemand auch sich die Zeit genommen hat, darauf hinzuweisen und dass man es dann versucht auch umzusetzen und nicht dann sagt, ja, mache ich aber trotzdem nicht oder sowas.
Ja, voll. Mir ist gerade noch eingefallen spontan, weil wir hatten zwar das auch schon im Blogpost thematisiert, aber wir haben ja eben so eine Barrierefreiheitsprüfung gemacht. Wir haben eben gesagt, so irgendwie, wir wollen es jetzt ändern, wir wollen es jetzt anpassen. Und ich bin da auch für verantwortlich gewesen. Also ich weiß genau irgendwie, welche Schritte man gehen muss, um das anzugehen. Aber vielleicht kannst du noch mal von deiner Perspektive irgendwie für Leute, die jetzt sich gerade denken, irgendwie so, hey, ich würde gerne meine Seite irgendwie doch noch mal testen oder irgendwie auch mein Projekt irgendwie jetzt barrierefrei gestalten. Aber ich bin ganz am Anfang. Vielleicht kannst du denen irgendwie ja, ein paar Tipps oder ein paar auch so Stellen mit an die Hand geben oder was man vielleicht auch mal googeln könnte, um denen zu erklären, wie sie starten können.
Also was ich sehr gut fand in der Übersichtlichkeit, es gibt von der UK gibt es den Government Webseite und dann gibt es ein Team, was sich nur über Accessibility kümmert und die haben einen Blog. Das ist, ich glaube, ally.gov.uk.co. Und da gibt es sogenannte Accessibility Poster, die gibt es auch auf Deutsch, die haben sie übersetzt, die gibt es auf GitHub, kann man sich runterladen. Und es ist sehr gut übersichtlich dargestellt, was für unterschiedliche Menschen mit Behinderung wichtig wäre an Barrieren. Ich finde, das ist ein guter Startpunkt, weil man da auch, es ist einfach gut zusammengefasst. Weil ganz ehrlich, WCAG oder BETV zu lesen und versuchen, was ist barrierefrei und was nicht, das ist anstrengend. Das ist nicht sehr zugänglich, nicht sehr barrierefrei, nicht unbedingt einfache Sprache. Deswegen würde ich eher versuchen, mit Zusatzmaterialien irgendwie anzufangen. Und da finde ich diese Accessibility-Poster von Government UK. Einfach mal googeln, GitHub-Link suchen, da gibt es einen Beitrag zu. Sich da erstmal das quasi anzugucken und dann vielleicht seine eigene Seite darauf gehen, einfach mal zu überprüfen. Also vor allem Farbkontraste, da gibt es auch Tools zu, das kann man auch googeln, sowas wie Farbkontrast-Checker oder sowas. Da gibt es welche, da kann man dann einfach die Farben quasi kopieren, gegeneinander rechnen und so analysieren. Was gute Punkte sind auch sowas, ne, sind meine Links alle unterstrichen. Man kann zum Beispiel einen Screenshot machen, das in Schwarz-Weiß konvertieren und überlegen, kann ich alles noch vernünftig erkennen, was an Funktion da ist. Überschriftenhierarchien ist etwas, was nicht schwer ist, was sowieso die Menschen, die den Inhalt schreiben, machen sollten. Weil das ist ja eine Hierarchie des Inhalts entsprechend. Und danach sollten Überschriften halt strukturiert sein und nicht, ach, hier sollte eine große oder eine kleine Überschrift rein oder ach, hier mach einfach ein bisschen Text einfach groß und fett und mach das gar nicht als Überschrift. Also das sind so Basics, die halt schon auch wichtig sind. Ich glaube, so Dinge wie Screenreader Accessibility oder Barrierefreiheit ist schon schwierig zu testen als Laie. Auch schwierig zu beheben zum Teil, wenn man das findet. Da kann man zum Beispiel auch gucken, hat mein Theme bestimmte grundlegende, also wenn ich jetzt zum Beispiel an WordPress denke oder eine andere Seite, da gibt es ja so Templates oder Themes, die man verwendet. Zum Beispiel habe ich einen Fokus, einfach mal mit der Tastatur, mit Tab einfach mal durchgehen, sehe ich, wo ich bin. Und wenn ich nicht sehe, wo ich bin, dann ist das Theme halt auch nicht barrierefrei. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel auch mal den Theme-Entwickler oder Entwicklerin anschreiben und fragen so, hey, könntet ihr das vielleicht beheben? Oder einfach mal auch die Anfrage stellen, so, hi, seid ihr eigentlich barrierefrei? Also ich habe das solche bei Affinity, schweife gerade ein bisschen ab, aber ich habe das bei Affinity mal gemacht. Das ist ja von Adobe so ein, so ähnlich wie Adobe, aber halt anders. Und da ist mir auch aufgefallen, dass bestimmte Dinge, dass ich die barrierefrei gar nicht umsetzen kann. Und habe die mal angefragt, so, hey, geht das irgendwo? Kann ich das irgendwo einstellen? Und die so, ja, nee, also bis jetzt haben wir dieses Add-on noch nicht, vielleicht kommt das irgendwann mal. Und ich glaube halt, wenn man da häufiger einfach mal Druck macht, einfach mal anfragt, so, hey, ich habe irgendwie ein Tool von euch oder ich benutze ein Theme von euch oder ich benutze das von euch, aber mir ist aufgefallen, es ist gar nicht barrierefrei, dass dann vielleicht auch mal ein bisschen Bewusstsein daherkommt und dass Dinge auch überarbeitet werden. Weil das ist jetzt zum Beispiel auch wichtig. Also ich finde es sehr gut, wenn man seine eigene Seite barrierefrei macht und das ist total, also absolut wichtig. Aber es ist ja auch notwendig, dass auf dem meine Seite aufgebaut ist, zum Beispiel WordPress. Das ist mittlerweile über 40% des Internets basiert auf WordPress. Und wenn WordPress nicht barrierefrei wäre, wäre 40% des Internets nicht barrierefrei. Aber leider sind viele Themes gar nicht barrierefrei für WordPress, was bedeutet halt doch im Umkehrschluss, dass sehr, sehr viel gar nicht barrierefrei ist. Und auch wenn ich jetzt meine eigene Seite barrierefrei mache, was auf WordPress basiert, ist natürlich auch die Verantwortung für Menschen, die zum Beispiel Themes entwickeln, die sehr, sehr viele Menschen benutzen, unfassbar groß, weil das ja viele dann auch irgendwie sich anschauen. Also da muss man halt einfach gucken, wo ist mein eigener Wirkungskreis bei meinem Job oder bei meinem Projekt was kann ich dafür tun, dass Dinge barrierefrei sind? Da würde ich, glaube ich, so ein bisschen auch starten.
Ja, okay, voll. Ja. Voll gut. Ist halt auch ein großes, also ist auch ein großes Thema, Barrierefreiheit. Also es ist wichtig, aber es ist auch, wenn man es angeht und wenn man irgendwie auch nicht so Experte drin ist, dann ist es schon auch ein großes Thema. Ich habe es selber ja auch erfahren. Und es ist auch so krass, wie, ja, wie versteckt teilweise auch Informationen zu dem Thema sind.
Ja.
Das finde ich auch erschreckend, oder?
Ja. Also ich finde auch gerade auf Deutsch, ich finde es generell schwer, verständliche Infos teilweise zu finden, weil Barrierefreiheit ist einfach auch so ein komplexes Thema, weil das einfach sehr unterschiedliche Usergruppen auch betrifft. Ja. Also ganz oft, zum Beispiel auch wenn man in die WCAG guckt, ganz, ganz viele Richtlinien sind zum Thema technische Barrierefreiheit drin. Also zum Beispiel für Screenreader-User, für Keyboard-User, also Tastatur-User oder andere User mit Assistive Technology, aber für Menschen im kognitiven Spektrum ist nur so. Also das kann man auch teilweise schlecht in eine Richtlinie gießen. Also wie will man sagen, ja, also man hat zum Beispiel einen Mindestfarbkontrast definiert für Menschen, die halt schlecht sehen können oder für schlechte Lichtbedingungen. Aber soweit ich weiß, gibt es keine Definition für einen Maximalfarbkontrast oder für einen Farbkontrast, der zum Beispiel rot-grün ist, ein sehr unangenehmer Farbkontrast, wenn man zum Beispiel rote Schrift auf grünem Grund hätte, weil das ist ein Komplementärkontrast. Aber es gibt keine Richtlinie dazu, weil wie will man das machen? Wenn man jetzt sagen, dass keine Komplementärkontraste machen, weil kann man ja irgendwie schon, aber es kommt halt immer noch irgendwie drauf an, wie ist denn der Ton selber, der Farbton zum Beispiel. Und also gerade wenn es dann so um Feinheiten manchmal geht, so um Edge Cases, also auch beim Prüfen habe ich das häufig, dass ich mich dann auch natürlich mit Kollegen, Kolleginnen austausche und gucke, also auch mal danach frage und da hat man manchmal auch unterschiedlichste Meinungen. Also das ist halt auch nicht so alles schwarz und weiß, es gibt Graustufen, es gibt sehr unterschiedliche Bedürfnisse, was Barrieren, also es gibt ja unterschiedliche Barrieren für unterschiedliche Menschen. Das, was ich zum Beispiel gut finde, kann jetzt, also oder gut benutzen kann, heißt nicht, dass das jeder gut benutzen kann. Und also ja, es ist ein sehr, sehr, sehr aufwendiges Thema, aber die meisten Barrieren sind halt auch totale, also aus meiner Sicht auch so unnötige Barrieren, wie zum Beispiel Farbkontraste oder nicht unterstrichene Links, dass der Fokus weg ist. Das sind so Basics. Und ich würde mir das eigentlich auch mal total wünschen, dass man an so einen Punkt kommt, wo man vielleicht auch in der Gesellschaft mal über so komplexere Barrieren spricht und nicht immer nur die Basics, aber erstmal die Basics und dann gehen wir weiter.
Ja, erstmal fangen wir an. Zum Glück haben wir dich heute hier. Kannst uns ein bisschen aufklären. Okay, viele unserer Projekte beginnen bei Null. Wie geht nachhaltige und barrierefreie Webentwicklung? Welche Fragen sollten sich EntwicklerInnen zu Beginn stellen, damit sie am Ende niemanden mit ihrem digitalen Produkt ausschließt? Ich meine, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Unterstreicht eure Links, Leute. Aber genau, vielleicht kannst du noch mal detaillierter drauf eingehen.
Also ich würde tatsächlich bei jedem, also es gibt ja, wenn man so eine Webseite entwickelt, verschiedene Schritte. Also zum Beispiel zuallererst gibt es ja auch sowas wie eine Konzeption. Also da überlegt man sich, welche Inhalte sollen auf die Seiten, wie ist die Menüstruktur, wie ist die Zielgruppe und so weiter. Also dass man da zum Beispiel bei der Konzeption der Seite, der Strukturierung der Inhalte, das so ein bisschen zum Beispiel schon mit im Hinterkopf hat. Und dann vor allem, wenn zum Beispiel Farben definiert werden, dass man da direkt am Anfang das miteinander gegenrechnet und guckt, welche Farben kann ich wie miteinander kombinieren, damit sie dann barrierefrei sind. Und wenn man da merkt, da sind keine sinnvollen Kombinationen möglich oder wir möchten zum Beispiel unterschiedliche Hintergründe haben, dass man das einfach direkt mit auf dem Schirm hat. Weil sobald man das hat, das ist schon richtig viel wert. Wenn man dann anfängt, Mockups zu machen und so weiter, dass man da auch nochmal drüber guckt, zum Beispiel Bewegung ist halt oft ein Problem, dass man da sich überlegt, kann ich eine Alternative zum Beispiel anwenden? Also müssen Bewegungen unbedingt sein, irgendwelche Animationen, falls sie so sein müssen, dass man dann aber auch eine Option mit reinbaut, dass man sie stoppen kann und dass man einfach Weil kann man ja erstmal kreativ sein und dann aber nochmal drüber guckt mit einem Barrierefreiheitsblick, gibt es hier Barrieren, gibt es Probleme, auch sowas wie semantische Headline-Strukturen. Ne? Das ist so dieses Konzeptionsphase, so was sind unsere Themen, wie soll Inhalt strukturiert sein, dass man da direkt von Anfang an drauf achtet, sind die Headlines richtig gesetzt, dass das nicht einfach nur mit reiner Optik ist, sondern auch wirklich eine Semantik dahinter. Und wenn es dann an die Entwicklung geht, also entweder das ist eine Eigenentwicklung, dass man da halt auch ganz klar von Anfang an Barrierefreiheit mitdenkt oder wenn man Komponenten verwendet, wie WordPress-Themes, Plugins oder andere Plattformen, dass man da bei der Auswahl der Komponenten darauf achtet, dass die alle barrierefrei sind. Also bevor man sich zum Beispiel ein Theme auswählt, dass man vorher das Theme prüft, reicht ja auch teilweise ein grober Blick. Also häufig, wenn Dinge nicht barrierefrei sind und man macht 2, 3, 4 Checks, fällt das ja schon häufig direkt mit auf. Und dass man dann guckt, okay, ist das denn schon barrierefrei? Wenn man solche Plugins verwendet, die im Frontend Dinge machen, dass man da auch drauf achtet, ist das barrierefrei oder nicht. Und ne, das sind so verschiedenste Komponenten, die da zusammenkommen, die man zusammenbringt. Und wenn man da von Anfang an bei jeder Komponente ein bisschen mit drauf achtet, da hat man am Ende etwas, was ziemlich barrierefrei ist. Also ich habe auch schon Projekte betreut, wo ich am Ende eine Prüfung gemacht habe und wo ganz, ganz, ganz wenige Fehler nur noch waren, die man dann auch ganz gut ausbügeln konnte. Wenn man jetzt ein bestehendes Projekt hat, dann hat man sich ein Theme drin, was nicht barrierefrei ist, dann muss man das ganze Theme wechseln. Und das ist nicht unbedingt immer so wahnsinnig einfach, je nachdem, was das für ein Theme ist. Aber das ist schon wesentlich aufwendiger. Oder wenn man sich ein komplettes CI, also Copyright Identity, wechseln muss oder der Farm anpassen muss, dann betrifft das ja auch häufig noch wesentlich mehr, zum Beispiel Print, Broschüren, die Social Media Kanäle und so. Also es macht schon sehr viel Sinn, das direkt am Anfang mitzudenken.
Ja, was auch Sinn gemacht hätte, von Anfang an mitzudenken, wäre ein Outro gewesen. Naja, jetzt müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ich hoffe, das ist okay. Vielen Dank, Maya, für das tolle Gespräch und die gesamte Zusammenarbeit. Denn, wie Feli schon erwähnt hat, hat Maya uns auch dabei geholfen, unsere eigene Website barrierefrei zu machen. Guckt gerne mal vorbei. Ansonsten abonniert uns in der Podcast-App eurer Wahl und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald!